Hallo, es heißt wieder Apropos Familie und wir sind hier mit einem neuen Podcast. Ich bin Petra Hillmann, ich bin psychologische Beraterin bei Ehe, Familien und Lebensfragen und Pädagogin und ich leite mit einer halben Stelle das Forum Familie und außerdem habe ich hier schon seit 30 Jahren eine eigene Praxis. So viel zu mir. Ich habe bei mir heute zwei Frauen, die ich kennengelernt habe über das Stillcafé, wie ich ja sehr viele Kontakte über das Stillcafé habe und immer wieder denke, boah, es sind so interessante Gespräche und ich würde euch gerne daran teilhaben lassen, zumindest an den Inhalten. Ihr beiden stellt euch bitte mal vor. Wir fangen mit dir an. Steffi, ich verrate schon mal den Namen.
Ja, ich bin Steffi, bin fast 34 Jahre alt und meine Tochter ist derzeit 20 Monate und heißt Elea.
Okay, und neben dir sitzt?
Hallo, ich bin Julia, ich bin 31 Jahre alt und meine Tochter Carla ist 21 Monate alt.
Ja, und ihr beide seid regelmäßige Besucher hier im Stillcafé.
Oh ja.
Oh ja. Weshalb wir heute hier zusammensitzen, ist, weil wir immer auch mal wieder über Erziehungsthemen sprechen. Und ich finde es ganz schwierig, hier so referierend mal über so ein Thema alleine zu sprechen. Ich kann immer viel besser damit umgehen, wenn ich Fragen beantworten kann oder wenn wir ein Thema finden, über das wir uns dann austauschen können. Wobei ich immer sagen kann, ein Großteil meiner Erziehungstipps sind Erfahrungswerte einfach. Außerdem mache ich auch regelmäßig Erziehungstrainings für Eltern. Das heißt, da ist schon ganz viel und ganz langer Erfahrungsschatz mit drin. Und ich habe ja auch selber mal zwei Kinder erzogen. Ich habe über viele, viele Jahre Mutter-Kind-Gruppen geleitet. Also das heißt, ich habe so eine ganze Menge ganz pragmatischer Ideen, glaube ich, zu dem einen und dem anderen, was Erziehungsfragen angeht. Und ihr beide habt immer so nette Fragen. Also ihr sitzt ganz oft hier morgens und sagt, oh, kann man nicht mal was fragen? Und dann habe ich gedacht, ja, wie schön, ich beantworte euch das gerne. Und das wollten wir jetzt hier einfach mal ein bisschen für die, die uns zuhören, praktizieren. Und Steffi hat das total gut vorgearbeitet und hat sich ganz viele Fragen aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit reicht. Und Julia, du hast gesagt, ich mache das Freestyle, mir fallen die schon richtig ein, die Fragen, die ich dir gerne stellen möchte und über die wir auch gemeinsam miteinander sprechen wollen. Ist das so in eurem Sinne?
Ja.
Ja, das ist immer gut, wenn ihr was sagt, weil Kopfnicken sieht man so schlecht im Podcast. Okay, Steffi, magst du mal anfangen?
Ja, also die Frage, die uns derzeit am meisten beschäftigt und auch ab August ganz großes Thema sein wird, wie gewöhnen wir ihr den Schnuller ab?
Sag nochmal genau, wie alt deine Tochter ist.
Sie ist derzeit 20 Monate.
Okay, und warum wollt ihr jetzt den Schnuller abgewöhnen?
Im August geht sie dann in die Kita und sie wird ihren Schnuller einfach überall hinschmeißen und dann doch wieder aufsammeln. Wer weiß, wie viele Kinder derzeit den Schnuller dann schon im Mund hatten. Und dieser hygienischen Maßnahme möchten wir gerne vorbeugen und versuchen einfach, ja, dass der Schnuller möglichst dann schon weg ist.
Okay, also Oberthema Schnuller ist natürlich immer sehr individuell abhängig davon, genau, was wünschen sich Eltern? Wie soll das so sein? Und ich kann den Grund gut nachvollziehen, den du nennst. Und das andere ist aber auch immer noch mal so, das Kind in den Blick zu nehmen und zu gucken, braucht Elea den Schnuller denn noch viel?
Hauptsächlich zum Schlafen. Und wenn sie arg knütterig ist, wenn sie abgelenkt ist, funktioniert es eigentlich ganz gut. Also okay. Hier im Forum klappt das sehr gut ohne Schnuller.
Stimmt. Ich habe auch gerade mal überlegt, wie oft ich sie hier mit Schnuller gesehen habe. Ich glaube, eigentlich so bewusst fällt mir jetzt gar nicht so richtig ein. Das, was du beschreibst, ist eigentlich eine gute Situation, um den Schnuller abzugewöhnen. Weil man genau merkt, okay, das Kind braucht das nur noch zum Einschlafen. So, da ist es so dran gewöhnt, damit reguliert es sich runter. Und beim Trösten. Und ich finde, das ist auch legitim für so ein kleines Kind, dass es sich über Schnullern eben noch selbst reguliert und beruhigen kann. Ich schlage Eltern immer sehr gerne vor, dass nicht die Schnullerfee kommt und den Schnuller irgendwie wegzaubert und dann kriegt man ein fettes Geschenk dafür. Weil ganz häufig, ja, du kannst ruhig lachen. Das ist ja so, mittlerweile hat sich das ja so ziemlich etabliert. Dann kommt die Schnullerfee und dann ist der Schnuller weg und hat ein dickes Geschenk dagelassen. Das führt manchmal dazu, dass Kinder das sehr bereuen. Weil dann ist das Geschenk zwar schön, aber der Schnuller wäre besser gewesen. Und die quälen sich sehr, diesen Schnuller wirklich sich abzugewöhnen. Ich propagiere eigentlich immer lieber, die Kinder mitzunehmen auf dem Weg, sich den Schnuller abzugewöhnen und selber zu entscheiden, ich brauche den gar nicht mehr richtig. Und die Frage ist, wie kriegt man das hin? Eine gute Idee, finde ich, ist, wenn Mama ein schönes Band für diesen Schnuller erstmal organisiert. Also, ein schönes Geschenkband. Ich würde jetzt nicht so eins nehmen, was irgendwie mit so einer Schere zu so einem, ne, so zu so einer Spirale gedreht werden kann, sondern ein weiches, schönes Band. Vielleicht hat Elea sogar eine Lieblingsfarbe. Und dann macht man dieses lange Band an den Schnuller mit einer schönen Schleife. Und dann braucht man unbedingt, und Papa oder eine handwerklich begabte Mutter, ich weiß jetzt schon, dass alle die Augenbrauen hochziehen und denken, was ist das denn mit genderneutraler Erziehung hier? Aber ich binde immer ganz gerne auch beide mit ein. Und Papa wäre eben auch ganz gut, wenn Papa einen Hammer hat und einen Nagel und es gibt ein Fußbänkchen. Und dann marschiert man zu dem Kinderbett und bittet entweder Papa den Hocker zu halten, damit Mama sicher steht, oder umgekehrt und wie auch immer ihr das machen wollt, auf alle Fälle muss der Nagel in die Wand. Und zwar darf Elea sich einmal auf den Stuhl stellen, darf ihre Hand nach oben recken und da, wo sie noch hinkommt, wo sie bequem noch hinkommt, nicht auf Zehenspitzen stehend, da wird der Nagel eingeschlagen, neben ihrem Bett. Und das ist der Platz für den Schnuller. Da wird er feierlich aufgehangen. Und da macht der Schnuller jetzt den ganzen Tag Pause. Weil der muss sich ja ausruhen, weil nachts muss der richtig arbeiten. Da muss der ja im Mund bleiben und muss benuckelt werden. Also das heißt, so ein Schnuller ist tagsüber ganz schön müde und muss sich da ausruhen. Und deshalb hängt er da. Das, was wir an Effekt haben, ist, dass der Schnuller nicht weg ist, sondern Elea weiß, wo der Schnuller ist. Und wenn es jetzt tagsüber eine Situation gibt, wo Elea sehr, 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 sehr traurig ist und sich eigentlich nur über den Schnuller beruhigen würde, dann hat man die Möglichkeit, dahin zu gehen, das Höckerchen dahin zu stellen. Elea darf den Schnuller vom Haken nehmen, darf sich beruhigen und darf ihn dann da wieder hinhängen. Das heißt, Elea lernt, ich brauche den Schnuller eigentlich nicht so oft und eigentlich muss ich mir auch keine Gedanken um diesen Schnuller machen, weil der hat ja seinen festen Platz. Und das funktioniert in aller Regel richtig super mit dem Schnuller abgewöhnen. Weil irgendwann kommt der Moment, da bleibt er einfach am Bett, neben dem Bett hängen und Elea braucht den nicht mal mehr zum Einschlafen. Ja, und dann kann er auch da noch eine Weile hängen bleiben. Oder man beschließt irgendwann, man bringt ihn hier mit ins Forum und hängt ihn an den Schnullerbaum. Da hat er auch einen guten Platz. Das ist günstiger für Eltern, weil ihr aber auch kein Geschenk kaufen. Und es hat nichts mit Zauberei zu tun, sondern Elea hat irgendwann selbst entschieden, ich brauche den nicht mehr. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht und ich würde das allen Eltern auch so empfehlen. Und vor allen Dingen, wenn die ganze Familie das so mitträgt und das auch so ein Ereignis ist, dann ist in dem Moment, wo Elea selber den Schnuller an den Nagel hängt, in ihrem Köpfchen schon klar, da gehört er jetzt hin. Und damit habt ihr eine ganze Menge Theater euch erspart.
Klingt super, ich freue mich.
Ja, ich bin gespannt, was ihr erzählt. Würdest du das auch übernehmen?
Ich würde es auch übernehmen. Also ich mache mir gar nicht so große Gedanken, weil ich denke, im Kindergarten ist so viel los. Da ist der Schnuller vielleicht das Uninteressanteste für Carla. Ist so mein Impuls, den ich dazu habe. Aber die Idee finde ich ganz gut und werde es auch umsetzen.
Nur zu Hause ist
ich
ja dann.
Ich kenne auch die Schnullerfee, deswegen musste ich gerade so lachen.
Und ja.
Das war bei mir ähnlich mit den Geschenken.
Also ich habe das damals, als mein Sohn so klein war, habe ich das auch mit der Schnullerfee gemacht, wieder besseren Wissens, muss ich sagen. Weil ich dachte so, naja, alle machen das mit der Schnullerfee und nur bei ihm kommt die nicht. Also mache ich das auch mit der Schnullerfee. Hat bei uns leider dazu geführt, dass ich die Schnullerfee überreden musste, den Schnuller nochmal wieder zurückzubringen. Er fand irgendwie das Geschenk zwar ziemlich gut, ich weiß gar nicht mehr, was es damals war, aber er war dann doch so traurig, dass der Schnuller nicht mehr da war. Ja, dann hat die Schnullerfee wirklich ein Einsehen gehabt und hat ihn nochmal wieder zurückgebracht. Und irgendwann hatte er dann auch entschieden, ich brauche ihn nicht mehr. Aber
du hast aber gute Gespräche geführt mit der Schnullerfee.
Absolut. Eins nach dem anderen. Okay, was bewegt euch noch?
Also ich komme so mit dem Anliegen, dass bei uns immer im Moment Thema ist Arm, Arm, Arm. immer auf den Arm. Mhm. Also wenn wir spazieren gehen, draußen unterwegs sind, dann klappt das erstmal ganz gut. Dann ist das eine neue Situation und irgendwann ist dann Arm, Arm, Arm. Und dann steht sie so vor mir, streckt die Hände hoch und mein Herz wird dann ganz weich. Denke ich auf einer Seite, dann denke ich, naja, ist sie vielleicht auch schon müde? Mhm. Und ja, wie gehe ich da ganz gut mit um? Weil ich nicht immer Arm, Arm, Arm möchte. Und das auch ganz schön schwer wird mittlerweile. Mhm. Vor allem, wenn wir irgendwie auch noch eine ganz schöne Strecke vor uns haben. Ja.
Also finde ich auch ein total normales Thema. So machen alle Kinder. Ich kenne viele oder eigentlich wirklich alle Kinder, die gerne laufen. Aber wie wir ja wissen, können Kinder eigentlich nicht langsam laufen. Die laufen echt immer schnell. Also die flitzen eigentlich immer irgendwo hin. Und dann ist Laufen, Spazierengehen für Kinder in der Regel echt langweilig. Weil da passiert ja nichts, außer dass man neben Mama oder Papa oder Mama und Papa und Oma und was weiß ich auch immer nebenher latscht. Schöner ist oft, wenn die eine Aufgabe haben. Also wenn die den Kinderwagen schieben dürfen, dann geht es begrenzterweise ganz gut. Aber irgendwann nimmt man auch den Kinderwagen nicht mehr mit und dann braucht es irgendwie Aufgaben, die den Spazierweg sozusagen spannend machen. Das geht, wenn du Zeit hast. Also ich kann mich erinnern an Spaziergänge mit meinen Kindern, wo jede Schnecke, jeder Grashalm, jedes Blümchen, jeder Zweig, alles musste beguckt, bestaunt und angefasst werden und dann brauchte man schon mal für 10 Meter eine Stunde. Das war nicht immer das, was mir so behagt hat. Und irgendwann muss man ja auch mal zügiger vorankommen. Dann hilft manchmal, das war bei meiner Tochter zum Beispiel eine sehr schöne Idee, der habe ich immer Geschichten erzählt. Also ich hatte die an der Hand und wenn ich zum Beispiel zum Einkaufen gehen musste und keine Zeit hatte für 10 Meter eine Stunde, dann habe ich der eine Geschichte erzählt. Und beim Geschichtenerzählen ist sie immer nebenher gelaufen, weil das fand sie irgendwie immer ganz gut. So, und wenn das alles nämlich nicht geht, weil es jetzt auch wirklich mal sein muss, dann finde ich dieses auf den Arm nehmen bei so einem kleinen Kind völlig normal. Aber ich würde sie nicht den ganzen Weg tragen, sondern ich würde sagen, ja, komm her, wenn du so müde bist, dann nehme ich dich mal auf den Arm. So, und dann ist sie erstmal auf dem Arm und dann kann man sagen, oh, das war auch ganz schön schwer, ey. Ich glaube, das schaffe ich jetzt nur noch bis zu der nächsten Straßenlaterne. Und dann geh schon mal vorher ein bisschen in die Knie. So, und wenn du sie 10 Meter zur nächsten Straßenlaterne getragen hast und sie da absetzt, oh Wunder, geht's wieder. Und zwar bei den allermeisten Kindern. Das Problem ist oft nur vorher die Diskussion, nein, du sollst laufen, ich will dich jetzt nicht auf den Arm nehmen, du bist mir zu schwer. Und je mehr wir dagegen reden, desto mehr will das Kind das. Und es endet in der Regel so, dass das Kind weint und völlig aufgelöst ist, wir völlig entnervt sind und sagen, ja gut, dann... So, und dann schleppen wir uns ab bis nach Hause. So, und ich finde, es ist viel einfacher, dem Kind ein bisschen entgegenzukommen und sagen, okay, dann trage ich dich jetzt eben ein Stück. Aber du bist schwer und ich schaffe das nicht so weit. Und dann kann man eben gucken, wo ist das nächste Ziel. Das funktioniert. Oder, was bei so kleinen Kindern ja auch immer passiert ist, dass man die in so einer Fantasiewelt abholen kann. Also man kann ja auch noch mal gucken, wie, du bist so müde? Oh, wo ist denn hier der Anstellknopf? So, und dann kitzelt man die mal so durch und versucht mal am Arm zu drücken oder den Arm mal hochzunehmen. Und so, das geht auch noch nicht. Und dann mal den anderen Arm, dann mal vielleicht irgendwie einmal an die Augen ganz fest zu, die Augen ganz fest. Auf geht das jetzt, geht's jetzt besser? Nee, geht auch noch nicht. Ach Gott. Und irgendwann findet man so einen Punkt, wo das Kind lacht und dann geht's. Und dann denkt man, oh, jetzt ist der Motor wieder an, jetzt können wir wieder weitergehen. Und schon geht's. Also es ist ganz oft dieses... Ja, ein bisschen spielerisch damit umgehen und es nicht so ums Prinzip nicht machen wollen. Mhm. Ich glaube, damit handelt man sich eine Menge Ärger ein.
Ganz bestimmt.
Ja, genau.
Ja, wir sind immer auf der Suche nach der Katze, aber irgendwann wird die Katze ja dann auch langweilig und dann sucht man wieder irgendwelche Vögel und sucht und sucht und sucht und ich denke, los, los, los.
Das ist auch eine gute Idee, ne? Also zu gucken, wo ist was. So, aber dann muss es sich auch leider zeigen. Wenn es sich dann nicht zeigt, dann fühlt sich das Kind auch veräppelt. Und das merken die dann eben auch. Ne? Und was ich finde, was einfach dazu gehört, ist nochmal abzuschätzen, dass die mit ihren kleinen Beinchen und ihren kleinen Füßchen also auch manchmal nicht so belastbar sind. Die können dann auch wirklich nicht mehr. Und insofern richtig gut, dass sein Herz weich wird, dann werden sie halt nochmal getragen. Und mein Prinzip ist immer, mit 15 hat sich's ausgewachsen. Also,
gut, das macht mir Mut.
Okay.
Ja, wir haben immer wieder die Situation, dass Elea, vielleicht doch mal die Brille vom Papa runterhaut, am Bart zieht, ein Buch wirft. Und ja, wir wissen, dass es sehr schwer ist, das Kind verständlich beizubringen. So geht es nicht, weil woher soll sie es von Anfang an wissen, dass man es nicht macht? Aber so richtig wissen wir noch nicht, was die richtige Reaktion unsererseits wirklich ist. Da hätten wir vielleicht gerne noch mal einen Tipp.
Okay, was macht ihr denn im Moment?
Also derzeit sagen wir ihr eigentlich, wie man es richtig macht. Wir werfen nicht mit den Büchern. Mit den Büchern wird gelesen. Wir können uns mit den Büchern hinsetzen. Oder der Bart gehört dem Papa. Da zieht man nicht dran. Sowas machen wir nicht. Wir sind lieb zu Menschen. Wir sind lieb zu Kindern, lieb zu Tieren. Und versuchen es über den Weg. Aber gerne, vergaloppiert sie sich dann doch einmal, um das mal so freundlich zu sagen.
Okay, ich denke, das ist ja auch hochkomplex schon, ne? Also wenn du sagst, wir sind lieb zu Tieren, dann beinhaltet das ja alle Tiere, die da sind. Oder wir ziehen andere Menschen nicht am Bart. Das ist schon hochkomplex und das kann sich Elea mit ihren 20 Monaten noch gar nicht so richtig vorstellen, weil die kognitive Leistung kann sie noch nicht bringen. Also sie denkt noch nicht so kompliziert. Und manchmal ist es ganz hilfreich, einfach ganz klar zu sagen, nein, lass das. Das ist viel, also dann dem Kind eher zu sagen, was es tun soll, als das vielleicht auch, was es lassen soll. Also Papa nicht im Bad ziehen heißt, in dem Fall kann man nur sagen, das tut weh und dann musst du vom Arm runter. So, wenn Papa das nicht will, dass ein Bart gezogen wird, was soll er, also würde ich jetzt sagen, dann würde ich sie runternehmen, würde sagen, nein, das möchte ich nicht. Bei dem Buch würde ich ihr sagen, Elea, das Buch gehört ins Regal. Komm, wir stellen das ins Regal. Und wenn sie das tut, dann würde ich ihr sagen, siehst du, das ist ein guter Platz für das Buch. Schön, dass es da jetzt steht. Und wenn du ein Buch lesen willst, was ja auch sein kann, dann können wir das hier oder dort tun. Weil sie muss ja erst lernen, wie diese Abläufe sind. Also sie ist ja noch klein, sie weiß das ja auch alles noch gar nicht genau. Und sie hat auch noch nicht so viel motorisches Geschick. Und außerdem hat ja auch jede Handlung eine Reaktion. So, also wenn so ein Buch mal durch die Gegend flattert, ist irgendwie cool, ne? Knallt schön, platzt auf, Mama ist sofort in Action. Also da passiert doch richtig was, das ist doch wie ein Abenteuer. So, und als kleines Kind probiere ich das eigentlich immer wieder. Also ich probiere das mit dem guten Buch aus eurem Bücherregal. Ich probiere das mit dem Bilderbuch. Ich probiere das mit der Zeitung. Und bei einigen Sachen regt ihr euch auf mit dem guten Buch aus dem Bücherregal. Und bei der Zeitung lacht ihr vielleicht. Weil da ist es nicht so schlimm, wenn die kaputt geht. Und wie soll Elea jetzt den Unterschied hinkriegen zwischen das ist in Ordnung, das ist fast in Ordnung, weil es vielleicht mein Buch ist, und das geht gar nicht. Das heißt, sie probiert sich so durch und je nachdem, wie ihr reagiert, reagiert sie mit. Und ich finde es immer sehr viel hilfreicher, dem Kind in dem Moment zu sagen, nein, so, das mach bitte so. Also das, den Prospekt oder die Zeitung legen wir jetzt hier in den Altpapierkorb. Und dann kann man sie nehmen und die Zeitung mitnehmen und das in den Altpapierkorb legen. Oder das Buch stellen wir in das Regal und dein Bilderbuch können wir jetzt hier angucken. Und wenn wir fertig sind mit angucken, dann legen wir das dahin, wo du es hinlegen würdest. Das ist sehr hilfreich. Brillen, finde ich, gehören auf die Nase. Und das muss man dann auch sagen. Und da muss man tatsächlich auch bei so kleinen Kindern die Hand festhalten und ganz deutlich sagen, nein, die Brille gehört auf die Nase oder die Brille gehört Papa. Und wenn Elea trotzdem nicht loslässt oder das trotzdem weitermacht, dann würde ich sie erstmal vom Arm runternehmen und einfach nach unten setzen. Ich würde gar nicht mit ihr schimpfen, sondern ich würde ihr einfach sagen, die Brille gehört Papa. So, und dann ist sie halt unten, wenn sie die Brille trotzdem von der Nase reißen will. Und du kannst sie aber die nächsten 5 Minuten, kann Papa sie wieder auf den Arm nehmen Und wenn sie nicht an die Brille geht, kann man auch irgendwann mal sagen, genau, Papa kann das jetzt richtig gut sehen, weil die Brille gehörte ja auf die Nase und ich kann jetzt richtig gut durch die Brille sehen, was du willst. Das wird sie auch in der Komplexität nicht verstehen, aber sie wird die Geste verstehen. Mhm. Und das ist manchmal förderlicher, als so, ne, zu erzählen, bei allen Menschen muss das jetzt so sein.
Wann wäre denn sie theoretisch in der Lage, genau das zu verstehen, was wir tun? Also
man nennt das den Prozess Entwicklung und Erziehung. Und ich würde sagen, du wirst erstaunt sein, was sie mit 18 immer noch nicht verstanden hat. Also es gibt gar nicht so das Alter, wo man sagt, so jetzt versteht sie das. Sie versteht es immer besser. Aber eben komplexe Erklärungen sind was für Erwachsenenköpfe. Aber Kinder denken noch nicht so komplex. Die denken noch viel kleinteiliger, wenn man so will. Ich vergleiche das immer ganz gerne, dass ich sage, so ein kindliches Gehirn ist wie ein Lego-Grundbaukasten. Da sind erstmal nur die Achter und Vierer drin. Und ich gucke mal, was ich damit bauen kann. Und je weiter es sich entwickelt, desto mehr Steine kommen dazu. Und desto komplexer werden die Dinge, die es damit bauen kann, bis hinterher zu Lego-Technik, wo es richtig kompliziert wird. Aber in dieser Zeit entwickelt sich das Kind. Und eben natürlich kann das mit 18 schon sehr, sehr viele Dinge nachvollziehen und alles verstehen, vieles verstehen. Und trotzdem wird es immer noch Dinge geben, wo du denkst, tja, Mädchen, da musst du erst noch hinkommen. Das ist so, das nennt man dann Lebenserfahrung. Und ich kann das nicht an einem Alter festmachen. Also vielleicht gibt es Menschen, die das können, aber je mehr sie übt und je mehr sie ganz klare Anweisungen bekommt, desto besser wird es gehen.
Okay, wir werden mal versuchen, das umzusetzen. Danke.
Ja, und im Notfall bin ich ja dann hier, ne, wenn es nicht klappt. Dann müssen wir uns was Neues ausdenken. Du hast auch noch was.
Ich hätte auch noch was. Und zwar haben wir das längere Zeit so gemacht, dass wir gar nicht so viel Wert darauf gelegt haben, dass Snacks und Ähnliches ja auch so innerhalb der Wohnung oder innerhalb des Wohnraums zu sich genommen werden können. Und ja, dann hatten wir ja auch schon mal darüber hier im Forum gesprochen. Und es ist jetzt so, dass Carla gar nicht mehr gerne auf ihrem Stuhl sitzt. Und ja, eigentlich jedes Mal, wenn es dann irgendwie an die Mahlzeiten geht und wir irgendwie ja, das Essen einläuten, möchte sie gar nicht sich von mir darauf setzen lassen. Also sie klettert noch nicht selber auf den Stuhl, obwohl sie das eigentlich könnte, sondern sie wird darauf gehoben. Arm, Stichwort. Und ja, dann möchte sie das nicht, macht sich so ganz steif oder zieht die Beine so an, dass es eben nicht funktioniert. Mhm. Und ich möchte ihr das natürlich gerne ein bisschen schmackhafter machen.
Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also zum einen haben wir ja hier im Forum für die Kinder auch so eine Frühstücksecke eingerichtet. Weil ich persönlich das sehr wichtig finde, dass Kinder am Tisch essen und im Sitzen essen. Also Snacken oder eine Mahlzeit, das ist keine Beschäftigung, sondern es ist Nahrungsaufnahme. Und da ist es gut, wenn die Kinder konzentriert an einem Tisch sitzen oder zumindest an einem festen Platz sitzen und dort essen. Abgesehen davon, finde ich persönlich, schmieren die halt auch nicht überall rum. Das war hier im Forum zum Beispiel auch das Thema, wenn die Kinder überall gegessen haben, haben wir hier wirklich manchmal eine Dreiviertelstunde gebraucht, um überall die Speisereste, die eingeweichten Kekse, die, was weiß ich, aufgepoppten Reiskracker wegzukriegen, weil ich weiß auch nicht, was das mit Kinderspeichel macht, irgendwie da der Kinderspeichel damit, das ist wie Klebstoff, das muss man richtig heiß abwaschen. Also, man hat nicht mehr so viel Flecken und Verschmierereien und man bringt den Kindern bei, gegessen wird am Tisch und zu bestimmten Zeiten. Wenn man jetzt snackt, kann man natürlich auch sagen, wir essen am Tisch. Ist das eine kleine Mahlzeit? Also ist das jetzt mal nur ein Äpfelchen oder eben so ein Reiskracker? Kann man sie ja auch auf den Schoß nehmen. Es geht nur darum, dass sie nicht im Spielen, im Laufen die Hälfte verlierend irgendwie durch die Gegend rennen, sondern sie sollen einfach nur sitzen beim Essen. Dass sie jetzt nicht in das Stühlchen will, Das ist ziemlich normal für eine gewisse Phase. Das kennen alle Eltern. Die wollen nicht nur in den Hochstuhl, die wollen auch nicht in den Autositz. Die wollen einfach nicht. So, weil sie lernen, ich habe sowas wie einen eigenen Willen. Ich kann das plötzlich. Ich mache mich mal hier steif und dann hat Mama aber hier was zu tun. Also die machen das natürlich nicht, damit du was zu tun hast, sondern einfach, weil sie jetzt viel besser in der Lage sind, zu bekunden, was sie wollen oder was sie nicht wollen.
Finde ich ja auch gut. Also ich freue mich ja darüber. Aber ich denke manchmal, wie kommen wir denn jetzt wieder hier auf den grünen Zweig? Also ich will sie auch in ihrem Willen irgendwie lassen und finde ja auch gut, dass sie den Willen hat und will ja auch irgendwie sagen, du, gut, dass du den hast und du kommst ja auch ganz gut damit durch. Aber trotzdem müssen wir ja jetzt irgendwie weitermachen.
Genau. Und dann hilft auch manchmal das Gleiche, was ich gerade auch zu Steffi schon gesagt habe, einfach mal unterbrechen. Einfach sagen, okay, wenn du da jetzt nicht rein willst, dann nicht. Aber dann gibt es leider auch nichts zu essen. Und spätestens in dem Moment zwitscht es sehr oft um. Also wenn du dich dann an den Tisch sitzt und anfängst zu essen, dann will sie auch was essen. Logisch. Deine Tochter nicht.
Nee, also sie ist ja nicht so der Esser. Sie zwitscht dann um. Also ich habe das schon probiert, dann spielt sie irgendwie Hund und macht so ganz tolle Sachen, wo ich dann lache. Oder irgendwie drauf anspringe.
Okay, kann es denn sein, dass sie dann gar keinen Hunger hat? Dass du nur denkst, sie hat Hunger?
Ja, das könnte auch sein. Aber ich denke, das Kind muss ja irgendwann was essen.
Ja, das verstehe ich total gut. Aber es kommt eben, auch hier würde ich nochmal sagen, kurz auf eine Beobachtung an. Also wirklich nochmal zu gucken, hat die jetzt Hunger? Oder ist sie vielleicht gerade mit was doch sehr beschäftigt? Und dann sind Kinder, dann gelingt es ihnen oft nicht so schnell umzuswitchen auf zu essen. Also wir Erwachsene, wir Großen kriegen das hin, aber ein Kind kriegt das nicht so schnell hin. Also dann hilft manchmal, das Spiel zu unterbrechen. Also das Auto mal in die Garage zu parken oder die Puppe ins Bett zu legen oder das Bilderbuch zurück ins Regal zu stellen und dann auch diese Dinge zu vermenschlichen und sagen, die machen jetzt mal Pause. Oder die ruhen sich jetzt mal aus, solange bis du gegessen hast. Das sind manchmal so Erklärungen, fragt mich nicht warum, aber die finden Kinder total logisch. Dass ein Buch Pause machen muss, damit sie in Ruhe essen können, das ist doch das Normalste von der Welt. Das geht, ist überhaupt kein Problem. So, also sowas mal versuchen und eben wirklich mal zu gucken, hat sie wirklich Hunger? So. Und wenn Hunger stimmt und Buch irgendwo oder Spielzeug irgendwo zwischengeparkt ist, dann geht es oft besser. Und manchmal funktioniert es eben auch, wenn man nicht drauf eingeht. Also wenn man dann sagt, ja Carla, wenn du nicht in deinen Stuhl willst, dann kommst du zum Beispiel zu mir auf den Schoß.
Das macht sie gerne.
Okay, und du hast sie nicht gerne beim Essen auf dem Schoß?
Doch, schon, aber nicht die ganze Zeit. Also ich will ja auch irgendwann selber essen.
Okay, und dann ist das Gleiche wie beim Spaziergehen. Dass man dann nochmal sagt, okay, also ne, ein Apfelstückchen kannst du jetzt bei mir auf dem Schoß essen und dann will Mama aber auch den Apfel essen und Mama hat dann eine Hand nur noch und das geht gar nicht und dann setze ich dich in den Stuhl. So, und dann geht es auch oft, also es geht manchmal wirklich nur um den, ja, um den kleinen Kick sozusagen, was zu verändern. Man kann natürlich aus Prinzip auch sagen, nein, ich lasse mir das nicht bieten und dann lernt mein Kind nur, dass es seinen Willen durchkriegt und.
Nee, das ist nicht meine Haltung.
Nee, meine ist es auch nicht, weil ich dann immer so denke, ach ja komm, die sind noch klein, die dürfen noch viel dazulernen. Und wie gesagt, es verwächst sich auch. Ja. Also ne, wer sein 8-jähriges Kind immer noch auf dem Schoß hat zum Füttern, da ist wirklich was falsch gelaufen. Aber darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen jetzt über ein Kind, das ist 21 Monate. Ja. Also die ist noch klein.
Ja.
Ne, und die probiert im Moment noch aus, wie die Welt funktioniert.
Ja, das wäre auch so mein nächstes Thema gewesen, was dann ja wahrscheinlich jetzt auch ganz gut an deine Erklärung passt. Sie krabbelt abends in ihr Bett, weil sie dann unbedingt ins Bett möchte. Und also wenn sie schon einen Schlafanzug anhat und dann liegt sie im Bett und dann sagt sie Arm. Und dann nehme ich sie auf den Arm und eigentlich haben wir es ganz lange Zeit immer so gemacht, dass sie auf meinem Arm eingeschlafen ist und ich habe sie dann ins Bett gelegt. Und jetzt möchte sie wechseln, ungefähr so 10-mal. Bett. Dann lege ich sie ins Bett. Im Bett liegt sie dann na, ein paar Sekunden, dann sagt sie Arm. Und das ist ein ständiges Wechselspiel. Ja, und manchmal denke ich schon, wie lange spiele ich jetzt dieses Spiel mit? Oder ja, habe es auch schon mal versucht, mich daneben zu setzen, aber dann bin ich irgendwie so interessant, dann habe ich das Gefühl, sie wird wieder wacher.
Wie lange macht sie das jetzt schon?
So 3 Wochen.
Okay, davor hat sie es nicht gemacht.
Und davor war es auch mit dem Stuhl nicht so.
Und wie gute Hoffnung bist du, dass das sich auswächst?
Also bis sie 18 ist, wie du gerade gesagt hast.
Ja, das stimmt.
Denke ich, kriege ja, das hin.
Ich habe jetzt mal doch nochmal in kürzeren Etappen gedacht. Hast du eher das Gefühl, das ist so eine Phase? Oder hast du das Gefühl, die gewöhnt sich das jetzt an?
Ich habe das Gefühl, das ist so eine Phase. Mhm. Aber ich möchte ja gerne richtig darauf reagieren. Also richtig insofern, dass sie doch weiß, ich bin da und ich gebe ihr Sicherheit und ich nehme sie gerne auf den Arm. Aber wenn man es dann halt irgendwie sehr oft gemacht hat, denkt man sich schon kurzzeitig, oder ich denke mir kurzzeitig, jetzt muss ich schon auch durchatmen, um dieses weiterzuführen. Also okay. Man möchte ja doch der sichere Anker sein, der sichere Hafen sein, aber ja, wie gesagt.
Ich finde deine Haltung.
Das flacht dann manchmal etwas ab, wenn ja. ich sehr oft gemacht habe.
Ich finde das total gut. Also es machen, bis es abflacht und wenn es bei dir abflacht, kannst du ja wieder sagen, boah, jetzt habe ich keine Kraft mehr, jetzt kann ich nicht mehr. So. Und das mal ausprobieren, ob das nicht schon reicht. Mhm. Oder dass man wirklich sagt, so jetzt ist Schluss, jetzt ist alle, jetzt ist aus. So, das verstehen ja in der Regel schon. Und dann auch tatsächlich nicht mehr machen. Dass wenn sie dann nochmal das 10. Mal sagt, Arm am Arm, dann muss man sagen, Arm geht nicht mehr, Arm ist müde. So. Ja. So, und ich hänge jetzt hier gerade wie so ein Schluck Wasser, um das zu demonstrieren. und manchmal reicht das. Also aber dass man dem Bedürfnis oder diesem Spiel, das ist ja eher so ein Spiel, dem nochmal nachgibt und dass du sagst, ach ja, ist eigentlich auch ganz schön und macht mir auch Spaß und ich will ihr ja auch die Sicherheit geben, wenn sie auf den Arm will, dass sie auf den Arm darf. Finde ich jetzt persönlich noch gar nicht so problematisch. Wenn sich das eine Stunde hinzieht, dann sollten wir nochmal ernsthaft drüber sprechen. Aber wenn das eben am Anfang dieses ist, ich lege dich hin, du kommst immer hoch, wir legen dich nochmal hin, dann finde ich, geht das eben, wie gesagt, bis zu der Grenze, wo du selber sagst, boah, jetzt reicht's mir. Also jetzt kriege ich schlechte Laune, wenn ich dich noch 3-mal hochheben muss. Und dann helfen eben solche Sachen wie, ich kann nicht mehr oder die Arme sind müde oder auch, bleib mal liegen und Mama muss jetzt mal kurz das eine oder das andere machen und ich bin gleich wieder da. Und dann gehst du wirklich nur vor die Tür und kommst wieder rein. Nur, dass du einmal richtig raus warst. Und dann kommst du wieder rein und sagst, oh, du liegst ja noch im Bett, Carla, super. So, und dann bleibst du einfach an der Tür stehen und mal gucken, ob sie dann einschläft oder wie ihr das immer macht oder ob du rausgehst. Mhm. Und dann hat es oft auch schon den Break gegeben. Also es geht immer darum, das einmal zu unterbrechen. Und dann funktioniert es. Meistens, manchmal. Öfter, hin und wieder.
Ich nehme das mit.
Okay. Steffi, deine Tochter geht einfach ins Bett und ist kein Problem.
Dank dir.
Ja, stimmt. Wir haben ja so ein Schlaftraining gemacht, ne?
Genau. Das hat auch super geklappt und wir sind so dankbar. Also unsere Einschlafbegleitung macht mittlerweile Spaß und ist eine Freude und keine Belastung mehr. Also es hat sich dann doch über 1,5 Stunden gezogen gehabt und ja, wir sind froh, dass wir das jetzt so gerade haben, wie wir es haben. Einzige Laster, sie möchte nur noch mit Ariel, die Meerjungfrau, einschlafen.
Okay, gut, wenn die gerade vorbeischwimmt, dann soll das so sein. Aber nochmal eben zu dem Schlafthema. Das ist ja ein Thema, was viele Eltern begleitet. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, das war keine schnelle Aktion, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, also das fing damit an, dass wir ja noch das Thema Pränahrung hatten. Also sie hat ja nachts die Milch gekriegt. Das war der erste Step, den wir angegangen sind, dass wir die Milch quasi ausschleichen lassen, um es mal so zu formulieren. Mhm. Und als die Milch dann wirklich weg war, haben wir uns an das Abendritual zugewendet. Und ja, es war halt wirklich, dass wir uns immer mit in ihr Bett legen mussten. Also wir haben ein großes Bett, ein Bodenbett. Da war das dann halt auch möglich. Und ja, wir mussten mit ihr ins Bett und ungefähr 1,5 Stunden lang hat man sich von rechts nach links gedreht, auf uns herumgeturnt und doch wieder den Kuschelkorb rückwärts gemacht und wieder hingesetzt und wieder auf uns draufgesprungen. Und ja, also irgendwie kam man überhaupt nicht wirklich zur Ruhe und beim Rausgehen war Schreialarm. Und das haben wir dann ja mit dir gemeinsam einmal ja eruiert. Heute ist es so, dass nachdem wir sie bettfertig gemacht haben, gehen wir noch auf unseren Schaukelstuhl. Wir kuscheln 5 bis 10 Minuten, also wirklich nochmal den liebevollen Abschluss des Tages, holen uns dann von unserer Tochter einen Kuss ab und legen sie ins Bett, machen ihr Ariel dran und ja, sie schläft alleine ein. Wir gehen, sie schreit nicht mehr und
ja, super. Siehst du, Julia, es gibt durchaus noch Chancen. Es kann noch schlimmer kommen.
Also ich möchte nicht gar nichts mehr sagen, wenn ich das höre. 1,5 Stunden Party am Abend haben wir Gott sei Dank nicht
gehabt. Sie hätte auch auf dir rumtoben können.
Alles gut. Ich habe nichts gesagt.
Okay, kann ich noch was für euch tun? Habt ihr noch eine Frage?
Ja, ich hätte jetzt einfach vielleicht von dir noch ein paar Anregungen, wie man das Kind von zu Hause aus motorisch begleiten kann. Also was können wir Eltern tun, damit wir das Kind fördern? Dieses Thema ist ja ganz häufig, mein Kind ist weiter als dein Kind oder eben genau andersrum. Mein Kind, stelle ich fest, hat doch ein paar Defizite. Was kann ich von zu Hause aus machen? Wie kann ich die Laufbegleitung unterstützen oder Sprachförderung? Da wäre vielleicht noch so das ein oder andere, was mir vielleicht helfen könnte.
Das ist total umfangreich, deine Frage, Steffi. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir immer von Entwicklungsrahmen sprechen, aber man kann das nicht immer auf den Punkt und auf den Tag und auf den Monat genau sagen. Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass gerade wir Frauen uns untereinander manchmal sehr viel Stress machen können mit, das konnte mein Kind aber in dem Alter schon oder wie, das kann es immer noch nicht, das haben wir aber jetzt schon hingekriegt oder wie. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass eben die Erziehungsarbeit doch noch viel bei uns Frauen liegt und dass wir natürlich die Sache gerne und gut machen wollen und dass dann diese Vergleiche irgendwie zustande kommen dabei. Also erstmal würde ich mich frei machen von dem, wie das kann dein Kind noch nicht. Oder das ist aber auch spät. Ja, es gibt Entwicklungsfenster, in denen bestimmte Dinge passieren können und die sind schon relativ groß. Also da kann man schon mal hingucken. So, und das andere ist, ich würde versuchen, meinem Kind so viel Freiheiten wie möglich zu geben. Also das heißt, ich würde versuchen, meine Wohnung zum Beispiel relativ kindersicher zu machen. Das bedeutet, ich verhindere, dass es irgendwo abstürzen kann, dass es sich irgendwo einen Stromschlag holen kann oder sich irgendwo einklemmt. Und dann würde ich es frei explorieren lassen, also frei bewegen lassen. Je mehr Kinder aus sich heraus ausprobieren können, umso besser ist es. Natürlich klettern die aufs Sofa. Dann steht man eben mal daneben und passt auf. Und wenn man nicht aufpassen kann, dann muss man die Wohnzimmertür zumachen, dass es nicht aufs Sofa klettern kann. Ich würde mit meinem Kind viel rausgehen, viel auf Spielplätze, aber auch durch den Wald. Also wirklich über Unebenheiten gehen lassen, verschiedene Untergründe haben wollen, über Baumstämme klettern lassen. Also einfach viel, viel, viel Bewegung. Das ist die beste Förderung. Es viel mitmachen lassen. Also wenn du kochst, setze mit auf die Arbeitsplatte. Möglichst sicher oder in diesen Kletterturm. Also es geht immer darum, dass das Kind sicher ist. Aber das kann mitmachen, das kann Kartoffeln waschen. Oder das kann auch mal einen Plastikbecher im Spülbecken waschen. Ich weiß, dass man das nicht jeden Tag machen kann, weil man danach die Küche wischt und das Kind wieder trocken anziehen muss. Das ist mir alles schon klar. Aber je mehr ein Kind mitmachen kann, desto größer werden seine Fähigkeiten. Und ich würde es mit, wenn du hast eben erzählt, kurz bevor du hergekommen bist, hast du im Garten gearbeitet. Ja, lass sie mitarbeiten im Garten. Die wird dir natürlich noch kein Unkraut rausrupfen, das würde er wahrscheinlich die Blümchen treffen. Aber sie kann mitwühlen in der Erde, wie du. Und sie kann irgendwie mit ihrer Schippe mitmachen und das ist alles gut. Oder wenn du Wäsche in den Schrank legst, ja, soll sie mitmachen. Sie kann dir was anreichen. Geh nicht davon aus, dass das gefaltete T-Shirt, der gefaltete Pulli, was weiß ich, was du so faltest, dass es auch genau so bei dir ankommt, damit du es ordentlich in den Schrank legen kannst. Aber sie wird dir einfach helfen. Oder ihr wart einkaufen. Das Beste, was ihr machen könnt, ist das Kind vor diesen Einkaufskorb setzen und es darf auspacken. Weil dann hat es verschiedene Gewichte. Es hat verschiedene Haptik, es muss mit Sachen sich richtig abmühen, also mal ein Kilo Mehl zu dir tragen, ist was anderes als eine Zitrone. So, also viel im Alltag im Grunde genommen mitbegleiten. Und was immer hilft, ist mit dem Kind viel sprechen, viel singen und viel spielen. Also eine bessere Förderung gibt es nicht. Man kann natürlich auch mal sagen, ich gehe zum Kindersingen, ich gehe zum Turnen, ich mache dies, ich mache das. Das kann man alles auch machen. Aber im Grunde genommen erfolgt die Förderung eines Kindes wirklich innerhalb der Familie, indem alles das, was man macht, auch mit Kind gemacht werden kann. Also so umfangreich es geht. Wir brauchen jetzt nicht darüber streiten, dass du sagst, also wenn ich das den ganzen Tag mache, dann komme ich ja zu gar nichts mehr. Das stimmt, das musst du auch den ganzen Tag machen. Aber wenn sich's anbietet, dann würde ich es immer mit Kind machen. Und eine bessere Förderung kann das Kind nicht kriegen. Und natürlich hier ins Forum kommen, mit anderen Kindern spielen. Das ist auch.
Das machen wir ja auch alle gerne.
Ja, genau.
Carla stellt mir morgens manchmal schon die Schuhe hin und sagt, Wäsche, Wäsche mit, weil sie findet das so gut, die Wäsche anzustellen.
Ja, genau.
Ja. Das ist ihr Highlight.
Das ist ihr Highlight, genau. Ich habe ja so eine kleine Enkeltochter und meine Tochter hat mir neulich erzählt, die guckt am liebsten Waschmaschinenfernsehen. Also das heißt, wenn sie dann irgendwas macht und es ist in der Waschmaschine was, was mal gegen das Glas klackert, weil es irgendein Knopf ist oder von der Jeans oder irgendwie sowas. Oder es fällt immer mal von oben was Rotes oder was Gelbes runter. Oder so. Das ist sie total beglückt. Also das findet die total gut. Und die finden auch gut, Wäsche auszuräumen und oder einen Klammereimer, wenn ihr noch Klammern habt. Die sind Stunden damit beschäftigt. Das finden die einfach nur gut. Oder eben, wie gesagt, ich erinnere mich auch an Gartenszenen mit unseren kleinen Kindern, die dann die Ameisen gezählt haben. Beim Zählen haben es leider die Ameisen nicht überlebt, weil sie sie immer getroffen haben. Sowas, ne? Also lass sie an deinem Alltag teilhaben. Das ist das Beste, was du machen kannst. So ist es mit dem Förder.
Also wir übernehmen schon sehr viel davon. Ich bin pro Montessori, was ja auch in diese Richtung geht.
Ja, klasse.
Hatte jetzt gehofft, doch vielleicht den einen oder anderen Tipp noch mehr abzugrasen, aber ziemlich viel machen wir schon davon.
Oh, was hast du denn für spezielle Tipps erwartet?
Ich glaube hauptsächlich Thema Sprache. Wir stellen halt schon fest, dass Sprache gerade ein Problem, ein Gänsefüßchen ist. Hatten das dann auch nochmal diagnostisch abklären lassen, ob sie auch alles richtig hört. Da hatten wir so ein bisschen Angst, weil einfach wirklich jedes Wort klingt gleich. Also es ist alles ist das Gleiche. Und man wie man schon gerade sagte, eigentlich soll man sich freimachen von dem Vergleichen. Aber wenn man dann doch andere Kinder hört, wo das so klar und deutlich ist, da fange ich dann halt doch an, zu überlegen, was ich noch mehr tun kann, wo könnte ich sie noch zusätzlich unterstützen. Ich bin mit ihr im Musikgarten, wo viel gesungen wird und wir hören eigentlich den ganzen Tag Musik. Wir reden auch wirklich bis auf Ei bei der Katze machen, in Erwachsenensprache und nicht unbedingt in der kindgerechten Sprache. Also ich versuche schon sehr viel, aber so ganz, ich habe die Hoffnung, dass noch der Turnaround kommt. Der wird auch kommen, definitiv. spätestens bis sie 18 ist, hatten wir ja auch gerade schon. Es ist, glaube ich, gerade sehr viel in ihrem Kopf los. Ich warte darauf, dass es explodiert und das war einfach so mein Gedankengang, was ich noch zusätzlich machen kann, damit ich sie vielleicht da noch ein bisschen mehr unterstütze.
Wie ist denn das bei Carla im Moment mit der Sprache?
Ganz gut, würde ich sagen. Nun habe ich mir, also bin ich grundsätzlich jemand, der sich da irgendwie gar nicht so viele Gedanken zu gemacht hat. Und Carla war neulich mal sehr krank, da hatte sie ganz hohes Fieber und danach blubberte es so aus ihr heraus. Und seitdem redet sie alles nach, was sie hört, alles. Und
also das ist auch so ein Phänomen, das hat man sehr oft, dass nach einer Krankheit so ein Entwicklungsschub kommt, entweder ein körperlicher oder auch so ein kognitiver. Steffi, und dir würde ich wirklich sagen, bleib ganz ruhig. Sprachentwicklung ist auch ein Riesenfenster. So. Und irgendwann kommt das in der Regel, wenn organisch alles soweit gesund ist. Das, was, wie man Sprache lernt, ist immer in der Interaktion. Das heißt, also je mehr du selber oder Menschen, erwachsene Menschen, Kinder, wie auch immer, mit ihr sprechen, desto größer ist die Verführung, selber Sprache zu entwickeln. Je mehr elektronische Sprache da ist, desto weniger möchte ein Kind sprechen. Also Sprache hat immer was mit Interaktion zu tun. Und wenn ich nur was höre, also wenn ich nur ein Radio höre oder wenn ich, was weiß ich, Tonibox höre oder, das ersetzt nie die Interaktion mit einem Menschen, der mich wirklich auch meint, der mich anguckt, der mich anfasst, der mich anlacht, mit dem ich Spaß habe und wo ich genau merke, was auch meine Sprache bewirkt. So, und das wird, denke ich, auch bei Elea einfach kommen. Man merkt ja auch jetzt hier, sie ist ja auch viel mehr in Interaktion. Also vor 4 Wochen noch oder vor 5 Wochen noch, da konnte sie kaum laufen. So, und jetzt kommt sie hier morgens rein und ist einfach da. So, sie kennt sich hier aus, sie ist da, sie geht an das Spielzeug, sie geht auch auf andere Kinder zu. Sie kann auch sehr deutlich zeigen, wenn sie was essen will, wenn sie was trinken will, wenn sie ein Spielzeug haben will. Ich würde mir da im Moment an deiner Stelle wirklich gar keine Sorgen machen. Solange du oder ihr mit ihr sprecht, mit ihr spielt, solange ist genug Sprachförderung da. Ich habe mal eine Logopädin da gehabt, die hat einen Vortrag gemacht zum Thema Sprachförderung. Und ich habe ihr im Vorfeld, habe ich sie gebeten, sie möge bitte ganz viel pragmatische Beispiele bringen. Und die ist sie angekommen mit einem Rollkoffer voller Spiele, voller Gesellschaftsspiele und Bücher. Und gesagt, das ist die beste Sprachförderung, die sie machen kann. Also spielen Sie mit Ihrem Kind, machen Sie Geräusche, lesen Sie vor, seien Sie in Interaktion mit Ihrem Kind. Eine bessere Sprachförderung gibt es nicht. Und das kann ich dir auch nur sagen. Und dann ist eben das Fenster groß. Es gibt Kinder, die haben sehr schnell sehr viel Spaß an Sprache auch. So. Und es gibt Kinder, die brauchen ein bisschen, aber die blubbern dann vielleicht schon gleich ganze Sätze. Ich wäre da an deiner Stelle wirklich ganz beruhigt.
Du ja, also das kritisch. Mit den Geräuschen, es ging ja gerade irgendwie auch um Erwachsenensprache und Kindersprache und so dieses klassische Beispiel Hund, wau, wau, so, ne? Das war, glaube ich, so das, was du auch meintest, oder? Weil du gerade so drüber gesprochen hast.
Ich hatte gesagt, Ei bei der Katze.
Ach so, Ei bei der Katze. Ich mache das tatsächlich und mir passiert das im Alltag, aber ich glaube, wenn man selber für sich so klar hat, dass man eigentlich im normalen Alltag auch noch normal spricht, weil ich habe so gemerkt, dass Carla das total gut findet, wenn ich jetzt sage, Sch und wau, wau und der kommt und der bellt und der macht wau, 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 also dann das Geräusch irgendwie damit so verknüpft habe, zu sagen, das ist der Hund und der macht so. Fand sie das sehr gut. Ne? Oder Wasserhahn findet sie ganz gut. Sie sagt so gerne Wasserhahn, weil der macht ja immer Sch.
Genau.
Ja.
Also sowas ist auch nochmal gut für die Sprachentwicklung, also Stimmmodellierung und auch vor allen Dingen Zungen- und Kieferarbeit ist das einfach auch wichtig, dass sie viel Geräusche machen können. Dass sie dann wirklich dieses Sch, Sch, Sch machen oder Oh oder Ah, oder eben der Hund macht wow, wow und die Katze macht miau. So. Und das, dann hören die auch total hin und dann sind die ganz aufmerksam. Und das sind auch oft die Silben, die sie selber nachmachen können schon, wo sie sehr viel Erfolg haben. Ne, wenn dann irgendwie kommt, ihr zeigt im Bilderbuch und guck mal, das ist die Katze und wie macht die? Und dann machen die miau und dann sagt man, ja, genau, so macht die. Und dann hat Sprache ganz viel Erfolg. Und das ist auch gut. Was man wirklich, es gibt so ein paar Sachen, die man nicht machen sollte. Und das ist mit Schnuller sprechen. Bitte nie mit Schnuller sprechen. Weil dann versteht man nichts und dann kann man auch keine vernünftigen Laute bilden. Genauso wie man nicht mit Daumen im Mund spricht. Das ist einfach total wichtig. Und was man auch machen sollte, ist den Kindern tatsächlich mal was zum Kauen geben. Viele Eltern trauen sich heute nicht mehr, den Kindern was zum Kauen zu geben, aber die dürfen ruhig mal in dem Alter alle mal einen Apfel richtig beißen oder eine Möhre richtig beißen. Das ist wichtig für die Kaumuskulatur, für die Kiefermuskulatur und auch für unsere Zungenmuskulatur. Und die brauchen wir beim Sprechen. Ich kann nur sauber artikulieren, wenn ich das alles gut bewegen kann. Aber ich kicke eure Kinder, die können auch sprechen, ohne dass sie die Lippen bewegen. So. Das hört man auch, aber das ist keine gute Artikulation. Und was ich finde, was immer gut ist, ist Singen. Er findet selber Melodien, Singt das Anziehen, singt das Ausziehen, singt das Kartoffelschälen, alles ist egal. Also singen hilft auch immer total. Und dann wird Elea demnächst hier reinmarschieren. Und schon von vorne von der Tür an ihr Liedchen auf den Lippen haben. Okay, soweit? Oder gibt es noch eine Abschlusssache? Oder seid ihr zufrieden fürs Erste?
Also, ich bin zufrieden fürs Erste.
Das ist schön. Wir haben ja auch demnächst wieder unser Stillcafé und dann können wir ja auch noch mal ein bisschen weiter plaudern.
Ja, vielleicht eine Abschlussfrage. Bei uns zu Hause ist das ganz gut geregelt. Die klassische Good Cop, Bad Cop Nummer. Sollte man das wirklich so machen oder sollte man doch eher sagen, naja, entweder haben wir zwei Good Cops oder zwei Bad Cops. Also manchmal, da überlege ich, ob mein Mann jetzt nicht gerade ein bisschen zu weich ist, zu lieb. Also demnach erkennt man, ich bin der Bad Cop. Also bei mir wird halt ich bin ein bisschen strenger und greife ein bisschen schneller und härter durch. Und ja, manchmal frage ich mich, ob das so die richtige Strategie ist.
Weiß ich ehrlich gestanden auch nicht genau. Ich würde immer sagen, Familiensysteme sind sehr unterschiedlich. Und wenn ihr damit gut klarkommt, dann und Elea damit auch gut klarkommt, dann scheint es ja erstmal zu funktionieren. Das Allerwichtigste ist, dass du dir mit deinem Mann einig bist, wenn es um wirklich existenzielle Sachen geht. Also das sollte man, finde ich, als Eltern schon klar haben, was man so möchte an Werten und an Erziehungsaufgaben, welche möchte man so wahrnehmen. Und das wäre gut, wenn man die übereinkriegt, so. Und dass die unterschiedlichen Bezugspersonen bei Kindern unterschiedlich reagieren. Ich finde das total normal. Also Oma und Opa reagieren anders als die Eltern, Papa reagiert anders als Mama, die Freundin reagiert nochmal wieder anders, also ich reagiere anders. So ist die Welt. Die Welt ist bunt. Und wenn das bei euch zu Hause ohne Ehekrieg sozusagen gut funktioniert, dann würde ich mich da erstmal nie einmischen wollen. Es ist immer nur, wenn es ein Problem gibt. Aber ansonsten gibt es eben auch mal Papa, der eben weich ist. Ja, das kann einen ärgern, wenn man selber den Stress hatte mit dem Kind. Aber vielleicht hat man dann andermal auch irgendwie gerade eine gute Phase, dann hängen die Kinder nur an einem und Papa denkt dann, ich bin ja der Papa und zu mir kommt sie nie. Also, ne? Ich glaube, das kann man einfach ganz gelassen sehen.
Ja, das war's dann so von meiner Seite.
Ja, ich danke euch. Ich hoffe, beim Zuhören hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde nochmal betonen wollen, das ist mein Erfahrungsschatz und das ist nicht irgendwie die Oberpädagogik hier in dem Sinne, dass man sagen kann, das steht in dem Buch und das muss man so und so machen, sondern das hat einfach meine Lebenserfahrung mit Kindern in den letzten 30 Jahren gezeigt, dass es gut ist, gut hinzugucken, gut hinzufühlen, auch das Herz durchaus sprechen zu lassen. Wir müssen nicht immer alles so richtig machen, in Anführungsstrichen, dass wir glauben, müssen das jetzt lernen, damit sie das die nächsten 20 Jahre können. Ihr habt lange Zeit, die Kinder sind lange bei euch, die können immer wieder was Neues lernen, ihr könnt immer wieder was Neues lernen und ich freue mich auf eure nächsten Fragen. Und da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es wieder heißt Apropos Familie, dann sind wir wieder auf dem Kanal.
Apropos Familie.